SRF 1.
Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. 71 tote Flüchtlinge lagen im Kühlwagen, den die österreichische Polizei gestern entdeckt hat. Drei mutmaßliche Schlepper wurden festgenommen. Die ersten Erkenntnisse zur Tragödie auf der Autobahn. Die Schweiz will verstärkt gegen Schlepper vorgehen, sagt FedPol-Vizedirektor Olivier Pecorini.
Wir werden in den nächsten Tagen eine Gruppe Interforce gegen die Menschenschmuggler auf die Beine stellen. Das ist eine Einheit, die gemischt wird durch Grenzwache, Kantonspolizei, Justizbehörden, FedPol in Chiasso.
Denn ein Drama wie in Österreich könnte durchaus auch in der Schweiz geschehen. Die Schweizer Wirtschaft wächst, wenn auch bescheiden. Die Industrie hat zugelegt, aber...
Das haben sie eigentlich geschafft, durch sehr große Preisnachlässe zu gestehen. Und die große Frage ist jetzt, können die das letztendlich überleben?
Sagt Konjunkturforscher Jan Egbert Sturm. Und ein Schwerpunkt zur Energiepolitik. Mit einem Porträt der Alpiq-Chefin Jasmin Steiblin, die heute einen hohen Verlust präsentieren musste, sowie dem Tagesgespräch mit Energieministerin Doris Leuthard. Sie ist unser Gast um 1. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Das Ausmaß der Flüchtlingstragödie in Österreich ist grösser als angenommen. 71 tote Flüchtlinge ließen die Schlepper im Lastwagen an der Autobahn zurück. Dies und andere Einzelheiten haben die Ermittler soeben an einer Medienkonferenz bekannt gegeben. Auslandredaktorin Brigitte Zink.
Bei den tot aufgefundenen Flüchtlingen handelt es sich um 59 Männer, 8 Frauen und 4 Kinder, darunter ein Kleinkind und 3 8- bis 10-jährige Buben. Noch wenig könne man zur Herkunft der Flüchtlinge sagen, sagte Hans-Peter Doskozil, Landespolizeidirektor Burgenland. Aber
es wurde auch im Zuge der Ersterhebungen hier ein syrisches Reisedokument vorgefunden, sodass wir in einem ersten Ansatz natürlich davon ausgehen, dass es hier um Flüchtlinge, dass es sich hier um Flüchtlinge handelt, aber im Konkreten möglicherweise, dass es sich hier um eine syrische Flüchtlingsgruppe handelt.
Wie und wann genau die Flüchtlinge ums Leben gekommen sind, könne man erst nach der Obduktion der 71 Toten sicher sagen, so der Polizeichef Doskozil. Aber die Polizei geht davon aus, dass die 71 Menschen im Lastwagen erstickt seien. Die Polizei bestätigte auch, dass 3 mutmaßliche Schlepper in Ungarn verhaftet worden seien, darunter auch der Fahrer des Fahrzeugs. Gegen 4 weitere Verdächtige läuft ein Haftbefehl. Es soll sich um einen ungarisch-bulgarischen Schlepperring handeln. Österreichs Innenministerin Johanna Mikl-Leitner sagte an der Pressekonferenz, Betroffenheit und Trauer allein reichten jetzt nicht aus. Jetzt müsse Europa handeln. Erstens müsse man legale Flüchtlingswege nach Europa schaffen und zweitens die Ursache bekämpfen.
Und zum Dritten müssen wir mit aller Härte und mit null Toleranz gegen die Schlepperei ankämpfen.
Brigitte Zink, was ist gegen diese Menschenschlepper zu tun? Wie kann den Flüchtlingen geholfen werden? Das besprechen wir gleich mit dem FedPol-Vizedirektor Olivier Pecorini nach weiteren Meldungen des Mittags. Und die hat Patrick Seiler.
Das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hat die neuesten Zahlen zu Flüchtlingen und Migranten veröffentlicht. Demnach haben seit Januar mehr als 300.000 Menschen das Mittelmeer von Afrika nach Europa überquert. Im gesamten letzten Jahr waren es 219.000 gewesen. Mindestens 2.500 Flüchtlinge sind laut UNHCR beim Versuch, nach Europa zu gelangen, gestorben. Die Schweiz will stärker gegen die Schlepper von Flüchtlingen vorgehen und gründet dazu eine Taskforce. Das sagte Olivier Pecorini, Vizedirektor der Bundespolizei FedPol, gegenüber Radio SRF. Die Arbeitsgruppe bestehe aus Mitarbeitern des Grenzwachkorps, der Kantonspolizeien, der Bundespolizei und Justizbehörden. Mit dabei sind auch italienische und deutsche Polizisten. Ziel sei es, die Schlepper ausfindig zu machen, zu fassen und zu verurteilen, so Pecorini. Die Schweizer Wirtschaft ist im zweiten Quartal des Jahres wieder gewachsen. Im Vergleich zum ersten Quartal stieg das Bruttoinlandprodukt um 0,2%, im Vergleich zur Vorjahresperiode um 1,2%. Eine wichtige Stütze der Wirtschaft waren laut Staatssekretariat für Wirtschaft die Konsumenten. Die Ausgaben der Haushalte und der privaten Organisationen stiegen um 0,3%. Die Investitionen der Unternehmen in Ausrüstungen stiegen gar um 1,5%. Der Schweizer Energiekonzern Alpiq meldet für das erste Halbjahr einen Verlust von fast 900 Millionen Franken. In der Vorjahresperiode hatten Alpiq noch einen Gewinn von 21 Millionen ausgewiesen. Der Umsatz betrug laut Konzernangaben 3,3 Milliarden Franken, verglichen mit 4 Milliarden in den ersten sechs Monaten 2014. Den Umsatzrückgang erklärt Alpiq mit den tiefen Strompreisen und mit dem starken Schweizer Franken. In China haben die Börsen auch heute kräftig zulegen können, den zweiten Tag in Folge. Der wichtige Index in Shanghai stieg um 5%, auf die ganze Woche gerechnet ergibt sich dennoch ein Minus von 8%. Nach der Talfahrt zu Wochenbeginn hatten die chinesischen Behörden wiederholt eingegriffen, um die Kurse zu stärken. In der sogenannten Zuger-6-Affäre hat die Staatsanwaltschaft die Strafuntersuchung gegen einen SVP-Kantonsrat eingestellt. Eine Kantonsrätin der Grünen hatte diesen beschuldigt, sie während einer Feier im Dezember 2014 mit K.O.-Tropfen gefügig gemacht zu haben und dann gegen ihren Willen Sex mit ihr zu haben. Dafür habe man keine Beweise gefunden, heißt es nun in einer Mitteilung der Zuger Staatsanwaltschaft. Deshalb habe man das Verfahren gegen den SVP-Politiker wegen Verdachts auf Schändung eingestellt. Er erhält eine Entschädigung und eine Genugtuung. Die Beteiligten können den Entscheid noch anfechten und ans Zuger Obergericht weiterziehen. Der wegen Kindsmissbrauchs angeklagte Ex-Papstbotschafter Josef Wesolowski ist gestorben. Wesolowski war wegen Missbrauchs von Minderjährigen und wegen des Besitzes kinderpornografischen Materials angeklagt. Der Prozess gegen den ehemaligen polnischen Erzbischof hätte eigentlich im Sommer im Vatikan beginnen sollen. Er wurde aber verschoben, weil Wesolowski erkrankt war. Das Wetter. Heute Nachmittag und morgen scheint in der ganzen Schweiz meist die Sonne und es wird heiß. Die Höchstwerte liegen bei rund 30 Grad.
Menschen in Lastwagen gepfercht wie Vieh. Auf diese Weise karren Schlepper Flüchtlinge durch Europa. Für 71 dieser Flüchtlinge endete die Reise ins vermeintliche Glück tödlich. Sie wurden von ihren Schleppern einfach an einem Autobahnrand in Österreich zurückgelassen. Olivier Pecorini ist Vizedirektor der Bundespolizei FEDPOL und leitet die Hauptabteilung Internationale Polizeikooperation. Ich habe ihn gefragt, müssen wir auch in der Schweiz mit einem solchen Drama rechnen?
Ja, absolut. Also so ein Drama könnte in der Schweiz genau gleich passieren. Die Schweiz ist ein Land, das sehr stark gebraucht wird als Transitland, aber auch als Destinationsland für Migranten, die alle möglichen Wege wählen, um einfach Richtung reiche Nordeuropa kommen.
Welche sind denn die wichtigsten Routen durch die Schweiz? Ist Italien das Einfallstor?
Ja, also ganz klar, für die Schweiz ist die Route durch Norditalien. Das heißt, die Migranten kommen in der Region Mailand und von dort kommen sie in die Schweiz entweder durch den Tessin und dann Richtung Schweiz respektive Deutschland über Basel oder andere Grenzen. Und es gibt auch viele, die von Mailand über den Simplonpass und dann mit dem Zug jetzt Richtung Frankreich gehen. Das sind die zwei Hauptrouten durch die Schweiz.
Sie sagen, viele Flüchtlinge suchen den Weg per Bahn. Dort werden sie aber oft von der Polizei kontrolliert und weichen deshalb möglicherweise auf Lastwagen aus. Haben Sie da beobachtet, dass das zugenommen hat, dass mehr Leute über die Straße flüchten wollen?
Das Problem mit diesen Schleppern ist, dass die Routen, die Wege, die Mittel, mit denen die Migranten reisen, immer wechseln. Heute kommen die meisten mit dem Zug. Positiv da ist einfach die Sicherheit der Leute, dass etwas wie in Österreich einfach mit weniger Wahrscheinlichkeit in der Schweiz passieren könnte. Natürlich werden viele kontrolliert, viele verlangen dann Asyl in der Schweiz und die anderen, die werden einfach rücküberführt im Land, woher sie kommen, das heißt in Italien.
Was wissen Sie denn über diese Schlepper? Sie sagen, die weichen dann aus, wenn sie merken, auf einer Route ist es schwieriger, durch die Länder zu kommen. Was wissen Sie über diese?
Wir wissen im Moment noch sehr wenig und das nicht nur in der Schweiz, sondern europaweit. Wir wirklich jetzt beginnen, uns international zu koordinieren, weil wir merken, diese Netzwerke arbeiten miteinander über die ganze Route der Migranten, vom Herkunftsland über die Transitländer in Nordafrika bis Italien und dann bis zum Enddestination in Nordeuropa. Und die sind permanent in Kontakt. Die haben Backoffice, die Lage immer wieder analysieren, beurteilen, die Mittel zur Verfügung geben und das generiert ein Rieseneinkommen für diese Banden. Man kann wirklich von organisierter Kriminalität sprechen und es benötigt eine europäische und eine internationale Kooperation, um diese Banden überhaupt zu erwischen und wirklich, wenn möglich, in der Zukunft zu verurteilen.
Nun werden ja die Schengen-Grenzen nicht mehr systematisch kontrolliert. Welche Handhabe hat man denn gegen solche Schlepper? Müsste man da die Kontrollen wieder intensiver durchführen?
Also nein, ich denke wirklich, Schengen ist nicht das Problem. Die Migranten, Sie haben gesehen, man baut eine Mauer und die Migranten werden um diese Mauer gehen. Es ist ein Strom, den man nicht einfach durch Kontrolle an die Grenze bremsen kann. Und dass die Schweiz bei Schengen ist, ändert nichts an dem Fakt, dass diese Leute einfach durch die Schweiz gehen.
Was wären denn Ihrer Ansicht nach Maßnahmen, die man ergreifen müsste?
Aus polizeilicher Sicht ist es extrem wichtig, dass wir diese Schleppernetzwerke, diese organisierte Gruppierungen einfach erwischt, verhaftet und verurteilt. Und damit wir das erreichen können, braucht es, wie gesagt, schon auf europäischer Ebene eine sehr enge Zusammenarbeit, aber auch natürlich an unseren Grenzen. Und jetzt sind wir daran, wir werden in den nächsten Tagen eine Gruppe Interforce gegen die Menschenschmuggler auf die Beine stellen. Das ist eine Einheit, die gemischt wird durch Grenzwachtkorps, Kantonspolizei, Justizbehörden, FEDPOL in Chiasso. Und dort werden auch die italienische Polizei dabei arbeiten und die deutsche Polizei. Und mit dieser Taskforce sollen wir drei Länder zusammen alle diese Netzwerke versuchen zu rekonstruieren und dann, wenn möglich, zu vernichten.
Sagt Olivier Pecorini, er ist Vizedirektor des FEDPOLs hier im Rendezvous. Und das sind unsere weiteren Themen. Frankreichs Grüne bricht auseinander. Präsident Hollande verliert eine Verbündete. Rückblende. 30. August 1965. Riesige Eismassen vom Alalin-Gletscher stürzen auf die Baustelle für den Matmark-Staudamm. 88 Menschen sterben.
Die ganze Baracke, die hat wie jetzt Zinnholzschachtel auseinandergerissen.
Die Tragödie warf lange Schatten. Jetzt, 50 Jahre später, bringt ein Buch Licht ins Dunkel. Und um kurz vor eins erklären wir, wie man in Zukunft in der Schweiz Radio hört. Zuerst zur Befindlichkeit der Schweizer Wirtschaft. Noch einmal gut gegangen, ist man geneigt zu sagen. Die Schweizer Wirtschaft schrammt knapp an einer Rezession vorbei. Entgegen den Erwartungen legte sie im zweiten Quartal dieses Jahres um 0,2% zu. Dennoch, es gibt wenig Grund zum Jubeln. Wirtschaftsredaktor Massimo Agostinis.
Seit die Nationalbank Anfang Jahr den Mindestkurs des Frankens gegenüber dem Euro aufgehoben hat, bricht das Wehklagen vor allem in der exportorientierten Industrie nicht ab. Über Nacht verteuerten sich ihre Waren im Euroraum um etwa 8%, womit sie weniger konkurrenzfähig wurde. Prognoseinstitute und Banken erwarteten deshalb, dass die Schweizer Wirtschaft in eine Rezession abgleiten würde. Umso überraschender nun die Zahlen des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO. Trotz Frankenstärke ist die Schweizer Wirtschaft im zweiten Quartal leicht gewachsen. Die Industrie konnte ihre Exporte gar um 0,5% steigern. Allerdings, so Jan-Egbert Sturm, Chef der ETH-Konjunkturforschungsstelle KOF.
Ein Grund, wieso das Wachstum doch positiv ausgefallen ist, ist, weil die Industrie real zugelegt hat. Und das haben die eigentlich geschafft, durch sehr große Preisnachlässe zu gestehen. Und die große Frage ist jetzt, können die das letztendlich überleben?
Das heißt, die Industrie hat die Stückzahl der exportierten Waren gar erhöhen können, musste dafür aber ihren Abnehmern im Euroraum große Preisnachlässe gewähren, vermutlich eben, um die Auswirkungen des starken Frankens auszugleichen und um so keine Kunden zu verlieren. Zurückgegangen sind die Importe. Dahinter dürfte ebenfalls die Industrie stehen. Jan-Egbert Sturm von der KOF.
Wir haben insgesamt deutlich weniger importiert, als vorher der Fall war. Das kommt bestimmt nicht durch den Schweizer Konsument, sondern da muss man wirklich in den Industriebereichen reingehen. Die haben wahrscheinlich versucht, auf diese Art und Weise, also weniger Lager zu halten, versucht, die Kosten zu drücken.
Auch das, um im Euroraum die gewährten Preisnachlässe durch tiefere Produktionskosten in der Schweiz kompensieren zu können. Leicht zurückgebildet hat sich auch der Konsum, der aber noch positiv ist und als eigentliche Stütze der Wirtschaft dient. Die Dynamik hat sich aber zurückgebildet. Herr und Frau Schweizer geben weniger aus. Das zeigt, dass die Leute etwas weniger optimistisch in die Zukunft schauen, wenn es um wirtschaftliche Fragen geht. Der Schweizer Wirtschaft geht es unter dem Strich etwas besser als erwartet. Erik Scheidegger, Leiter Wirtschaftspolitik beim Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, gibt aber keine Entwarnung.
Im Dezember erwarteten wir noch für das ganze Jahr ein Wirtschaftswachstum von über 2%. Jetzt ist die Prognose auf 0,8% reduziert. Und das zeigt alles in allem, dass diese Wechselkursverschiebungen zu Beginn des Jahres die Exportwirtschaft schon belastet.
Und dann ist da noch die große unbekannte China. Die Zeichen verdichten sich, dass auch dort der Wirtschaftsmotor nicht mehr ganz so rund läuft. Ob und welche Auswirkungen das auf die Schweizer Wirtschaft haben wird, weiß man noch nicht.
Gar nicht rund läuft es auch dem Energiekonzern Alpiq. Dieser kommt nicht aus den roten Zahlen. 886 Millionen Franken beträgt der Verlust allein im ersten halben Jahr. Über 900 Millionen Franken waren es schon im letzten Jahr. Das bringt Alpiq-Chefin Jasmin Steiblin in Bedrängnis. Sie leitet den Stromkonzern seit 3 Jahren. Wie erklärt sie sich? Klaus Ammann hat Jasmin Steiblin getroffen.
Jasmin Steiblin lächelt häufig. Auf die Frage, woher sie ihre Zuversicht habe angesichts des neuerlichen großen Minus des Alpiq-Konzerns, wird sie aber ernst.
Ja, unser Ergebnis ist im Wesentlichen geprägt durch die sehr tiefen Großhandelspreise auf der einen Seite und durch den starken Schweizer Franken. Wir haben uns operativ in diesem sehr schwierigen Marktumfeld behauptet. Wir haben unsere Schulden reduziert, wir haben unsere Kosten reduziert. In den Wasserkraftanlagen haben wir mehr produziert, in der Schweiz zum Beispiel.
Kurz, laut Steiblin macht ihr Unternehmen, was es kann. Doch die Umstände, der starke Franken und die historisch tiefen Strompreise bescheren Alpiq trotzdem immer wieder rote Zahlen. Das Unternehmen sucht nach neuen Geschäftsfeldern. Es baut Tankstellen für Elektrofahrzeuge, installiert intelligente Systeme, die zum Stromsparen dienen und versucht, im internationalen Stromhandel eine größere Rolle zu spielen. All dies macht laut Experten Sinn, doch kompensieren die Aktivitäten die Ausfälle im traditionellen Geschäft noch nicht. Umsatz und Eigenkapital von Alpiq sind seit Steiblins Amtsantritt vor 3 Jahren massiv geschrumpft. Trotzdem glaubt die Chefin an das Unternehmen, das sie führt, und an sich.
Ich bin hochmotiviert, weil es ist eine der herausforderndsten Aufgaben und es ist eben sehr systemrelevant für uns in der Schweiz, die Energiezukunft. Es ist ein Umbruch, der enorm anspruchsvoll ist. Wir segeln hart am Markt, wir haben keine Endkunden, wir können keine Strompreise erhöhen, wir können nichts durchstoßen.
Zumindest mit Nachdruck anstoßen will Steiblin aber, dass die Wasserkraft vom Staat Unterstützung erhält. Und sie wird fast ein bisschen emotional.
Die Schweizer Wasserkraft muss einen Platz haben in der Energiezukunft und deswegen setzen wir uns ein.
Geschieht nichts, so müssten verschiedene Wasserkraftwerke ihren Betrieb einstellen, weil sie bei den aktuell tiefen Preisen nicht mehr rentieren. Einzigartig ist Steiblins Position nicht. Auch die Chefs der anderen grossen Schweizer Stromkonzerne kämpfen um die Neuausrichtung ihrer Unternehmen. Dabei sei vor allem Geduld gefragt, meint Steiblin.
Das ist eben so bei einem Umbau einer Gruppe. Man muss erstmal operativ wachsen. Es fängt mit den Bestellungen an, der inorganische Wachstum mit den Akquisitionen und das Resultat sehen Sie eben erst zeitverschoben.
So tönt Zuversicht. Und Zuversicht wird Jasmin Steiblin weiter brauchen, bis Alpiq wieder nachhaltig schwarze Zahlen schreibt.
Der Bericht von Klaus Ammann. Alpiq-Chefin Jasmin Steiblin setzt also auf Wasserkraft. Wo sieht Energieministerin Doris Leuthard die Zukunft des Schweizer Stroms? Wir fragen sie im Tagesgespräch um 13 Uhr. Bis vor einem Jahr waren Frankreichs Grüne noch eine wichtige Stütze der Regierung. Jetzt der Knall. Die Fraktionschefs beider Parlamentskammern kehren der Grünen Partei den Rücken. Auslöser ist ein Richtungsstreit innerhalb der Partei. Mit Folgen auch für Frankreichs Präsidenten. Aus Paris, Charles Lieper.
Die Worte des Senators Vincent Placé hatten viel Gewicht, seit Jahren in der Grünen Partei. Dieses Gewicht ist in den letzten Monaten aber zu einer Last geworden. Zu weit hat sich der grünliberale Reformer vom aktuellen Kurs der Grünen Partei entfernt. Heute Morgen darum die Ankündigung am Radio, dass auch ihr der Partei den Rücken kehrt.
Je pars.
Ich gehe, die Grüne Partei ist tot.
Un astre mort, une structure morte qui donne aujourd'hui une vision caricaturale et politicienne de l'écologie.
Nur noch eine Karikatur sei seine Partei. Sie wisse nicht mehr, welches ihr politisches Programm sei. Seit Monaten streiten sich zwei Lager innerhalb der Grünen, welches die richtigen politischen Verbündeten der Partei sind. Teile der Grünen gingen eine Allianz ein mit dem linken Lager der Sozialisten, kritisierte offen und laut die Wirtschaftspolitik des Präsidenten François Hollande und flirteten sogar mit der extremen Linken. Das kostete vor einem Jahr zwei grünen Ministern ein Amt in der sozialistischen Regierung von Premier Valls. Der Präsident setzte bisher darauf, dass sich die Reihen bei den Grünen schon wieder schließen würden. Spätestens nach den Regionalwahlen Ende Jahr wollte er sie als Verbündete wieder in die Regierung zurückholen. So der Plan, alles Makulatur. Die Grünen machen heute vor, was dem ganzen linken Lager droht in den kommenden Monaten. Erbitterte Flügelkämpfe zwischen einem wirtschaftsliberalen Lager und einer konservativen Linken, welche die Wahlerfolge der rebellischen Linkspopulisten in Spanien und Griechenland kopieren will. Das ist eine Entwicklung, welche die regierenden Sozialisten in Frankreich auf jeden Fall verhindern wollten. François Hollande ist wegen der nun vollzogenen Spaltung der Grünen noch weiter davon entfernt, eine breite Koalition mit allen Verbündeten links der Mitte zu schmieden. Wie er unter diesen Voraussetzungen 2017 seine Wiederwahl schaffen will, ist fraglicher denn je.
Es war ein unbeschreibliches Unglück, das sich am 30. August 1965 im hinteren Saastal im Wallis ereignete. Beim Bau des Matmark-Staudamms starben 88 Menschen. Direkt oberhalb der Baustelle brach der Alalin-Gletscher ab und begrub das Barkendorf der Arbeiter. Das Unglück schlug über die Schweiz hinaus Wellen. Jetzt, 50 Jahre später, arbeitet eine Studie das Matmark-Unglück erstmals umfassend auf. Es geht auch um die Frage, ob es sich hätte vermeiden lassen. Felix Münger.
Es ist kurz nach 17 Uhr an jenem 30. August 1965, als das Unfassbare geschieht. Ein gigantisches Stück Eis des Alalin-Gletschers bricht ab und donnert in die Tiefe. Für die Arbeiter im unterhalb gelegenen Barackendorf habe es keine Überlebenschancen gegeben, sagen Augenzeugen später.
Die ganze Baracke, die hat wie Zinnholzschachtel drin, auseinandergerissen.
Es war wie im Krieg.
Das ist nur noch ein Leichentuch über die Geschehnisse, die wir vorher gesehen haben, überdeckt worden.
Die Betroffenheit ist enorm, in der Schweiz und weit darüber hinaus. Ganz besonders in Italien, woher die meisten der 88 Opfer kommen. Kritische Stimmen werden laut, der Abbruch des Gletschers wäre vorhersehbar gewesen. Der Bundesrat schaltet sich ein, allen voran der damalige Walliser Bundesrat Roger Bonvin. Kein Mensch habe mit einem derartigen Gletscherabbruch rechnen können, gibt er zu Protokoll. Der Genfer Soziologieprofessor Sandro Gattacin, der Leiter der neuen Nationalfondsstudie mit dem Titel «Matmark, 30. August 1965, die Katastrophe», verband diese Aussage nun ins Reich der Legenden.
Vor dem Bau gab es Glaziologen, die klar sagten, es gibt instabile Gletscher in der Schweiz und in dieser Liste war der Alalin-Gletscher.
Diese Warnungen seien jedoch ignoriert worden.
Weil es um das schnelle Erreichen eines effizienten, energieproduzierenden Staudamms ging. Das ist das Klima und dort fragt sich niemand, ob das so etwas wie die Natur stören könnte. Nein, die Natur wird vom Menschen beherrscht.
Im September 1965, gut zwei Wochen nach der Katastrophe, beginnt die amtliche Strafuntersuchung. Sicherung von Beweisen, Zeugenbefragungen, Verhöre. Das Gericht beruft eine internationale Expertenkommission. Sie weist später in ihrem Bericht nach, dass die Bauleitung um die Gefährlichkeit des Gletschers habe wissen müssen und die Tragödie also hätte verhindert werden können. 1972 fallen die Urteile. Die Walliser Richter sprechen alle Angeklagten frei. Die Angehörigen der Opfer und die Presse, allen voran die italienische, reagieren konsterniert. Von schändlichen Urteilen ist die Rede, die Menschlichkeit sei beleidigt worden. Tatsächlich habe die Justiz damals völlig parteiisch geurteilt. Zu diesem Schluss gelangt nun auch das Forscherteam um Sandro Cattacin. Das Verhalten der Richter lasse sich nur mit dem damaligen Zeitgeist erklären.
Man konnte nicht Ausländern Recht geben, man konnte nicht die Wirtschaft verurteilen. Man hörte, was die Politik sagte, nämlich auf jeden Fall ein Imageschaden für die Schweiz zu vermeiden. In anderen Worten war das Urteil gar nicht anders möglich, weil es hätte der ganzen Logik der Schweiz geschadet, die in dieser Zeit vorherrschte.
So gesehen ist die Mattmark-Katastrophe für Sandro Cattacin auch ein Sinnbild für die Schweiz zur Zeit der Hochkonjunktur. Das Land durchlebte dank der Hunderttausenden von Migranten eine lange Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs, begegnete diesen Menschen gleichzeitig jedoch stets auch mit Ablehnung und verweigerte ihnen, wie in Mattmark, unter Umständen die Gerechtigkeit. Dies zeigt die neue Studie. Die 1972 gefällten Urteile indessen lassen sich heute nicht mehr revidieren. Der Fall Mattmark ist juristisch längstens verjährt.
Felix Münger hat berichtet. In 4 Minuten ist es 1. Das Radio ist im Umbruch. Immer mehr Menschen hören über digitale Geräte oder im Internet. Über UKW hört mittlerweile nur noch etwas mehr als die Hälfte der Hörerinnen und Hörer. Die SRG und die Schweizer Privatradios setzen gemeinsam auf das digitale DAB+. Die Digitalisierung der Medien bietet den Radiomachern neue Chancen. Die neuen Technologien bergen aber auch Risiken für die etablierten Radios. Klaus Bonanomi.
Die Umstellung auf den Digitalradiostandard DAB+ ist in vollem Gang. Die Schweizer Privatradios und die SRG fördern sie gemeinsam. Jürg Bachmann, der die Schweizer Privatradios in dieser gemeinsamen Arbeitsgruppe vertritt, sagt:
Es sind ja fast 23% der Hörer, die heute bereits DAB nutzen. Das ist eine hohe Zahl, die mich sehr gefreut hat, die eine gute Voraussetzung ist für diesen Plan, diesen Migrationsplan, den wir in der Schweiz verfolgen.
Der Plan, weg vom herkömmlichen analogen Radioempfang über UKW hin zum Digitalradio. Spätestens Ende 2024 soll die Umstellung geschafft und der letzte UKW-Sender abgeschaltet werden. Fast ein Viertel der Radionutzung in der Schweiz erfolgt heute also bereits digital, wie eine repräsentative Umfrage im Auftrag dieser gemeinsamen Arbeitsgruppe gezeigt hat und die gestern am Swiss Radio Day vorgestellt wurde. Nur noch 55% des Radiokonsums entfällt auf die UKW. Aber auch dies zeigt die Umfrage, das internetbasierte Radiohören ist zu einer grossen Konkurrenz für das Digitalradio geworden. 22% der Radionutzung erfolgt heute via Internet, also als Streaming am Computer oder mobil per Smartphone oder Tablet. Bei den Jüngeren hat das internetbasierte Radio gar die Nase vorn.
Das ist sicher eine sehr ambitionierte Zielsetzung, die Leute vom Internet zurückzuholen, weil Internet natürlich tatsächlich auch seine Vorteile hat.
Sagt Privatradio-Vertreter Bachmann. Denn das Internet macht heute ganz andere Arten des Musikkonsums möglich. Man hört nicht mehr Radio, sondern Musikprogramme über Internet-Streaming-Dienste wie Spotify, welcher weltweit bereits 75 Millionen Nutzerinnen und Nutzer hat, oder ähnliche Angebote von Apple oder Google. Diese Dienste ermöglichen einen Musikkonsum, der viel stärker auf den persönlichen Geschmack zugeschnitten ist. Doch trotz Internet-Streaming-Konkurrenz, in der Schweiz bleibt die Radionutzung stabil und hoch. Fast 9 von 10 Menschen hören täglich Radio und auch in der jüngsten Alterskategorie sind es immer noch 3 von 4. Deshalb ist die Branche weiterhin willens, das Radio technologisch zu modernisieren und auf DAB+ umzustellen. Denn DAB hat noch einen weiteren Vorteil. Die Zahl der Sender ist kaum limitiert. Auch neue Anbieter haben eine Chance. Das freut Lukas Weiss von der Unicom, der Union der nicht kommerzorientierten Lokalradios. Mehrere dieser kleinen alternativen Stationen, die bisher nur im Internet und übers Kabel verbreitet wurden, senden nun auch über DAB+ oder seien daran umzustellen, sagt Weiss.
Für uns ist klar, es wird mehr Radios geben, es muss neue Radios geben, es wird andere Radios geben. Also wir müssen auch den Leuten, die Radio hören, müssen wir mehr und anderes bieten und nicht nur den alten Wein in neuen Schläuchen. The next generation.
Ein schöner Freitagabend, das ist Radio 4 TNG live vom International Radio Festival. Es ist 13 Minuten nach der 16 und viel können wir nicht sagen dazu.
Oder doch, Radio 4 TNG, das ist ein Zürcher Jugendsender, der neu auch über DAB sendet und damit seine Verbreitung erhöhen will. Dank DAB Plus könnte es also bald mehr Vielfalt im Äther geben. Der Kampf zwischen Digitalradio und Internet geht weiter.
Klaus Bonanomi. Im ersten und vierten haben wir gleich Bundesrätin Doris Leuthard zu Gast. Mit ihr sprechen wir über den Atomausstieg, über Alternativen und über den Gegenwind, dem die Energiestrategie des Bundesrats ausgesetzt ist. Im Tagesgespräch, das heute auch per Video in unser Wahllokal auf dem Mühleplatz in Luzern übertragen wird. Oder Sie können es online mithören und ab ca. 13.15 Uhr auch schauen auf srf.ch/wahlen. Zuerst aber die Schlagzeilen mit Patrick Seiler.
71 Tote sind aus dem Lastwagen geborgen worden, der auf der Autobahn in Österreich gefunden worden war. Der Polizeichef des Burgenlandes sagte an einer Medienkonferenz, man vermute, dass es sich um eine syrische Flüchtlingsgruppe handle. Die ungarische Polizei habe 3 Personen verhaftet. Die Schweiz will stärker gegen die Schlepper von Flüchtlingen vorgehen und gründet dazu eine Taskforce. Das sagte Olivier Pecorini, Vizedirektor der Bundespolizei FEDPOL, gegenüber Radio SRF. Ziel sei es, die Schlepper ausfindig zu machen, zu fassen und zu verurteilen, so Pecorini. Die Schweizer Wirtschaft ist im zweiten Quartal des Jahres wieder gewachsen. Im Vergleich zum ersten Quartal stieg das Bruttoinlandprodukt um 0,2%, im Vergleich zur Vorjahresperiode um 1,2%. Eine wichtige Stütze der Wirtschaft waren laut Staatssekretariat für Wirtschaft die Konsumenten.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.